meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist er wieder. Ich habe mir jetzt einige Handouts mitgebracht. Wenn Sie das bitte weitergeben würden. Sind das auch? Ja, inzwischen habe ich auch Prüfungstermine, die ersten beiden Prüfungstermine festgelegt und kann Ihnen die gleich mitteilen. Der erste Termin ist Montag, 5. Juli, 17 Uhr, hier in diesem Hörsaal schriftlich. Und der zweite Termin eine Woche später, 12. Juli, ebenfalls 17 Uhr, hier in diesem Hörsaal. Also wir haben beide Termine noch. Dann in der, wie nennt man das, Univis eingetragen, aber vorläufig also noch einmal, 5. und 12. Juli, jeweils um 17 Uhr hier in diesem Hörsaal. So hat jeder jetzt diese zwei Blätter. Ich glaube, dazu muss ich nicht sagen, da sind da so ein paar, Sie kriegen noch weitere zum nächsten Mal, Erklärungen, die Ihnen als Gedächtnisstütze gewissermaßen tun soll, Themenbereiche, die zum Teil in der Vorlesung noch weiter zurückliegen, zur Autonomie der Biologie, Reduktionismus, Teleonomie und so weiter, über die wir ja zu Beginn des Semesters, März, April, schon gesprochen haben. Wie gesagt, weitere Unterlagen folgen. Wir haben jetzt zum letzten Mal begonnen, uns mit der Frage zu beschäftigen, inwieweit das Phänomen der Erkenntnis, eines der grundlegenden Probleme der Philosophie, wie erkennen wir, was erkennen wir, gibt es Grenzen der Erkenntnis, wie also diese Fragen aus der Sicht der heutigen Biologie, vor allem Evolutionsbiologie, einer Lösung näher gebracht werden können, wobei wir schon festgelegt haben oder festgestellt haben, dass wir davon ausgehen müssen, dass unser Erkenntnisapparat, also die Summe der Sinnesorgane, der Gehirnleistungen, des Nervensystems, begrenzt ist. Dass wir in einem Mesokosmos, einer Welt der mittleren Dimensionen leben und dass uns verschiedene Entitäten nicht unmittelbar zugänglich sind. Dass wir zum Beispiel keinen Sinn haben für exponentielles Wachstum, für verschiedene Formen der Komplexität. Und das möchte ich jetzt in der Folge etwas ausführlicher noch begründen. Wir sind, das wurde schon mehrmals betont, nicht ausschließlich vernünftige, rationale Wesen, sondern in unserem Verhalten, unserem Denken, unserem Handeln auch maßgeblich beeinflusst von vorbewussten Mechanismen, die wir als ratiomorph bezeichnen können. Das heißt, der Vernunft ähnlich, der Vernunft analog, aber nicht mit ihr identisch. Man könnte sagen, eine Art Logik des Lebens, der wir folgen, verschiedenen unserer Verhaltensweisen, Alltagshandlungen, die sich unserer Vernunft zunächst einmal unmittelbar entziehen. Es hat Konrad Lorenz etwa hier von angeborenen Lehrmeistern metaphorisch gesprochen, also Lehrmeistern, die uns in bestimmten Situationen gewissermaßen instinktiv, automatisch gebieten, das oder das zu tun bzw. zu unterlassen, wenn sie, wie gesagt, irgendwo ein plötzlich lautes Geräusch wahrnehmen, dann tut man sich instinktiv gewissermaßen, das ist das alte Erbe, nicht wahr, bei Gefahr in Deckung zu gehen und erst nachher, wenn überhaupt, rational drüber nachzudenken, was das Geräusch verursacht haben mag. Dieser Ratiomorphe, also vorbewusste Apparat sozusagen, basiert auf einem System von vier Hypothesen. Hypothese bitte ist nicht im Sinne der Wissenschaft und der Kenntnistheorie, sondern ganz allgemein Annahmen. Es hat der vor ein paar Jahren verstorbene Wiener Biologe Rupert Riedl seinem schon vor 30 Jahren erschienenen Buch Biologie der Erkenntnis eben ein System von vier Hypothesen dargelegt, die diesen ratiomorphen Apparat leiten, die nicht nur für uns Menschen Gültigkeit haben, sondern auch für andere Lebewesen. Ich komme darauf einige Beispiele zurück. Was sind das für Hypothesen, die also in uns gewissermaßen festsitzen? Erstens, die Wahrscheinlichkeitshypothese. Wahrscheinlichkeitshypothese. Die beruht auf einem Kreislauf von Erfahrung und Erwartung. Wir erfahren bestimmte Dinge in bestimmten Situationen unter bestimmten Rahmenumständen und erwarten bei nächster Gelegenheit, dass mehr oder weniger dasselbe passieren wird. Dafür gibt es natürlich Beispiele aus der Tierwelt. Bekannt Pavlovs Hund, nicht wahr? Der russische Physiologe Pavlov erster Medizinnobelpreisträger. Der Pavlovs Hund, also in Wirklichkeit hat er nicht mit einem Hund, sondern mit ziemlich vielen Hunden gearbeitet. Das bekannteste Ergebnis, wenn man einen Hund, und das können Sie, wenn Sie einen Hund haben, zu Hause auch mit ihm probieren, Futter hinstellt und diesen Akt mit einem Glockenton begleitet, da wird nach einer Weile der Hund bereits zu speichern beginnen, wenn nur der Glockenton ertönt, in der Annahme, jetzt kommt wieder Futter. Also Konditionierung. Der Hund nimmt es für wahrscheinlich, dass mit dem Glockenton oder unmittelbar nach dem Glockenton ihm seine Mahlzeit serviert wird. Er weiß nicht, dass der Glockenton mit der Mahlzeit überhaupt nichts zu tun hat. Dass das eine zufällige oder vom Experimentator, vom Hundebesitzer gewählte Begleiterscheinung ist und die kausal eben nicht mit dem Futter verknüpft ist. Aber der Hund nimmt das für wahrscheinlich. Oder es gibt also bodenbewohnende Lebewesen, verschiedene wirbellose Tiere, die Feuchtigkeit bevorzugen und die kann man sehr leicht täuschen. Wenn ein Zoologe sich interessiert, was kriegt denn da im Erdboden herum, kann man Folgendes machen. Man kann eine Bodenprobe entnehmen und die in ein trichterförmiges Gefäß, das nach unten offen ist, geben und darunter eine Schüssel hinstellen und von oben die Bodenprobe erhitzen. Was werden die Tierchen dann tun? Die werden nach unten kriechen, ganz automatisch, weil sie feuchte Erdschichten bevorzugen und werden, unter Anführungszeichen, annehmen, unten wird es feucht, wenn wir weiter nach unten kriechen. Sie können nicht wissen, dass sie in dem Fall absolut getäuscht werden. Sie finden nicht feuchte Erdschichten, sondern sie fallen in das Sammelgefäß der Zoologen und werden dann aufgespießt oder sonst irgendetwas. Diese Beispiele zeigen, dass der ratiomorphe Apparat, also der nicht nur auf den Menschen beschränkt ist, aber wir kommen auf den Menschen noch gleich zurück, nur innerhalb bestimmter Rahmenbedingungen, jetzt in Bezug auf die Wahrscheinlichkeitshypothese, funktioniert. Man könnte auch hier von einem Mesokosmos der betroffenen Tierarten reden. Außerhalb dessen haben sie gewissermaßen keine Ahnung. So wie der Hund nicht weiß, dass die Glocke mit dem Futter nicht verbunden ist, wissen diese noch wesentlich unter Anführungszeichen primitivere Tiere natürlich nicht, dass sie aufgesammelt werden, weil sie nur darauf programmiert sind, nach unten zu kriechen, wo es feuchter ist. Eine hübsche Metapher, er stammt von dem Philosophen Bertrand Russell. Bertrand Russell, ein bekannter englischer Philosoph und Humanist. Ein Huhn, wenn ein Huhn denken könnte, müsste es seinen Besitzer, der es täglich füttert, für seinen Wohltäter halten. Ohne zu ahnen, dass es gefüttert wird, nur damit es umso schneller fetter wird und in den Suppentopf oder ins Backrohr landet. Und das Huhn wird getäuscht. Es erwartet auf der Basis seiner Erfahrungen, regelmäßig kriegt das Körner zum Becken, dass das so bleiben wird, dass sein Besitzer, wie gesagt, eigentlich sein Wohltäter ist. Jetzt überlegen Sie mal, wie das bei uns Menschen eigentlich aussieht. Im Wesentlichen sind wir auch zum Teil in der Situation von Russells Huhn, wenn wir etwa an Politiker denken und so weiter, die uns ja auch füttern, nur unter Anführungszeichen gesagt. Und wir könnten glauben, dass alle unsere Wohltäter sind, in Wirklichkeit aber nichts anderes im Sinne haben, als uns zu täuschen bzw. zu entmündigen. Die Wahrscheinlichkeitshypothese, also mit der wir gewissermaßen von vornherein ausgestattet sind, kann uns auch in die Irre führen. Wir nehmen Dinge für wahrscheinlich, weil wir eben so und so oft sie erlebt bzw. erfahren haben, ohne meistens daran zu denken, dass es auch völlig anders kommen könnte. Wir alle sind ja überrascht, wenn wir irgendetwas, irgendeine Gewohnheit seit Tagen, Wochen, Monaten, seit Jahren pflegen, wir wissen ja, seit Jahren gehen wir in das und das Lokal zu und plötzlich ist das Lokal eines Tages geschlossen. Irgendwie leicht irritierend, wir können zwar damit leben, aber wir haben es nicht erwartet. So weiter so Wahrscheinlichkeitshypothese. Wir kalkulieren die Welt nach Wahrscheinlichkeiten auf der Basis, wie gesagt, gemachter Erfahrungen und unser Erkennen und Denken kann, soweit unser vorbewusstes Erkennen und Denken kann also als ein, wie gesagt, Kreislauf von Erfahrungen und Erwartungen beschrieben werden. Je häufiger sich eine Erwartung bestätigt, umso größer wird die weitere Erwartung, dass auch beim nächsten Mal bei Vorliegen ähnlicher Situationen etwas Ähnliches passieren wird. Und wenn das Gegenteil eintritt, wie gesagt, sind wir zum Teil irritiert oder enttäuscht und da könnte man auch eine ganze Menge Experimente machen. Stellen Sie sich vor, Sie besteigen eine Straßenbahn und wollen also pflichtgemäß eine Fahrkarte kaufen mit dem Automaten und unten kommt statt der Fahrkarte ein plattgedrückter Käfer heraus. Ja. Da würden Sie schön schauen, das sind die Wiener Verkehrsbetriebe verrückt geworden, weil sie nicht erwartet haben. Gut, die Wahrscheinlichkeit, dass also da der Automat so programmiert wird, dass er künftig in der Fahrkarte Insekten ausspuckt, ist eher gering. Aber gerade so ein Gedankenexperiment zeigt, wie sehr wir, ohne rational darüber nachzudenken, gewissermaßen darauf programmiert sind, etwas ganz Bestimmtes zu erwarten. Zweite so die Wahrscheinlichkeitshypothese. Zweite Hypothese des Rassenwortenapparates ist die sogenannte Vergleichshypothese. Hier sind verschiedene mit der Psychologie bekannte Phänomene anzuführen, nämlich vor allem Gestaltwahrnehmung. Und das heißt, wir nehmen an, dass ähnlich ausschauende Objekte oder Lebewesen, was auch immer, miteinander verglichen werden können, gemeinsamen Ursprung sind. Das Ganze ist im Prinzip der Wahrnehmungs- oder Erkenntnisökonomie. Wir können Gegenstände anhand einiger weniger essentieller Merkmale als solche erkennen. wenn ich hier eine Was soll ich das hier darstellen? Ein menschliches Gesicht. Und in Wirklichkeit ist es natürlich kein Gesicht, sondern nur ein paar Kreidestriche flüchtig hingeworfen, ohne künstlerische Ambitionen. Und interessanterweise sofort wissen Sie, was es sein soll. Ein Gesicht, das wäre ein Gesicht darstellen. Das beruht eben auf der Methode, auf der Hypothese des Vergleichs. Sie müssen nicht mehr um ein Gesicht als Gesicht zu erkennen, alle denkbar kleinen Merkmale genau untersuchen, genau prüfen, sondern es genügen einige wenige Konturen, ein paar Striche, die essentiellen Merkmale, die ein menschliches Gesicht kennzeichnen, zwei Augen, Nase, Mund, Ohren, mehr brauchen sie nicht. Diese Fähigkeit haben natürlich auch andere Lebewesen, wenn eine Maus eine Katze wahrnimmt, dann genügt es auch, dass sie nur die Konturen einer Katze erkennt, um zu wissen, da ist Gefahr im Verzug. Man stellt sich vor, die Maus würde genötigt, jedes Mal, wenn sie eine Katze oder ein anderer gefährlicher Räuber nähert, genauestens untersuchen müssen, ist das überhaupt ein Räuber? Ist der, dann gäbe es keine Mäuse mehr. Also im Prinzip der Wahrnehmungsökonomie, Gegenstände, Objekte, welcher Art auch immer, werden vereinfacht. Es werden nur die essentiellen, die wichtigsten Merkmale dieser Gegenstände abstrahiert. Also das Phänomen der Abstraktion. Gleichzeitig also bedeutet das, die Maus oder wir Menschen oder wer auch immer, können von Seitenmerkmalen sozusagen absehen. Die sind nicht wesentlich. Es geht darum, einen Gegenstand als solchen anhand von einigen wenigen essentiellen Merkmalen zu erkennen. Auch hier natürlich kann man sich täuschen, wenn ich eben so einen Gegenstand nehme. Jeder von uns wird natürlich sagen, das ist ein Kugelschreiber. Es könnte aber sein, dass das nur die Gestalt eines Kugelschreibers ist und dass sich hier innen irgendetwas befindet, wenn ich dann so machen würde, dass da Gift herausspritzt. Überhaupt kein Problem. So etwas zu konstruieren, das exakt wie ein Kugelschreiber ausschaut, in Wirklichkeit aber eine völlig andere Funktion hat. Also das Vergleichen, die Annahme, dass bestimmte Gegenstände, weil sie so und so ausschauen, auch das sein werden, was wir glauben, das stößt genauso an seine Grenzen. Also Gestaltwahrnehmung, Abstraktion, ein Prinzip der Wahrnehmungs- bzw. Erkenntnisökonomie, das aber ebenso begrenzt ist und womit wir ebenso getäuscht werden können. Dritte Hypothese, Ursachenhypothese. Wir gehen davon aus, dass vergleichbare Phänomene, vergleichbare Gegenstände oder auch Vorgänge dieselben oder sehr ähnliche Ursachen haben werden. Anders gesagt, wir bilden Kausalketten. Auf A, dann B. Auf A folgt B, auf B, C und so weiter. Und verknüpfen verschiedene, auch unabhängig voneinander existierende Gegenstände kausal miteinander, wenn es uns tunlich erscheint. Wenn wir hier, wenn Sie hier, man könnte hier irgendwas manipulieren mit der Elektrizität, wenn Sie dann die Tür aufmachen und immer wenn Sie die Tür aufmachen, geht das Licht aus, wenn Sie das 3, 4, 5 Mal probieren oder auch nur 2 oder 3 Mal, werden Sie oder würde auch ich instinktiv davon ausgehen, die Ursache, dass das Licht ausgeht, ist das Öffnen der Tür. Obwohl man das in Wirklichkeit auch völlig anders konstruieren könnte. Aber es zeigt, wie gesagt, wir bilden sofort Kausalketten. Das eine Ereignis, Öffnen der Tür, ist die Ursache für das angehende oder ausgehende Licht. Da gibt es viele Beispiele mit versteckter Kamera und so weiter. Vor Jahren einmal hat man einen Autofahrer in Hamburg war das irritiert, wenn ein Autofahrer die Tür seines Wagens aufgemacht hat, ist ein Hubton ertönt. Und der hat das unter das Auto gesprochen, geschaut, der kannte sie überhaupt nicht aus. Er dachte natürlich, dass das Öffnen der Tür die unmittelbare Ursache für den Hubton ist. In Wirklichkeit haben da gefinkelte Techniker das Auto so manipuliert, dass der also in diesem Glauben war, dass das Öffnen der Tür mit dem Hubton verbunden war. Er konnte nicht wissen, dass damit versteckter Kamera beobachtet wird, dass die Leute irgendwo mit Gebüsch über ihn lustig machen. Also Beispiele dieser Art gibt es genug und die zeigen alle natürlich auch, dass wir getäuscht werden können. Dass das Bilden von Kausalketten, dass das Bilden von Ursache-Wirkung-Beziehungen, von Wenn-Dann-Beziehungen in einem gewissen Bereich durchaus funktioniert, aber außerhalb derselben funktioniert er nicht mehr, funktioniert die Hypothese, Ursachenhypothese nicht mehr und wir können getäuscht werden. Das betrifft auch Analogien, wir haben über Analogien bei anderer Gelegenheit schon kurz gesprochen. Wir gehen davon aus, dass ähnliche Gegenstände, das ist auch auf der Basis der Vergleichshypothese, Gegenstände oder Tiere etwa, die verglichen werden, können auch ähnliche Ursachen haben werden. So dachte man die längste Zeit, dass Wale Fische sind, weil sie so wie Fische ausschauen. Nur bei näherer Untersuchung zeigt sich, dass das natürlich keine Fische sind, sondern Säugetiere. Nur schauen sie deswegen so aus, weil das Leben im Wasser vorzugsweise eine stromlinienförmige Annäherung, stromlinienförmige Körperform gewissermaßen determiniert. Also Ursachenhypothese, vergleichbare Gegenstände oder Ereignisse werden auch vergleichbare Ursachen haben. Wir neigen dazu, wie gesagt, Verknüpfungen, kausale Verknüpfungen, Ursache-Wirkung-Beziehungen herzustellen. Was wir uns nicht intuitiv nicht vorstellen können, das sind Rückwirkungen von Wirkungen auf ihre eigenen Ursachen. Sie werden fragen, wie soll denn das auch gehen? Also wenn ich da die Kreide nehme und fallen lasse, dann ist die Ursache des Falls, also dass ich die Finger öffne und die Wirkung ist, also die Kreide fällt hinunter, was soll das für eine Rückwirkung auf mich haben? Gut, wenn es ein großer, schwerer Gegenstand ist, ich lasse ihn fallen und der fällt auf den, mir auf den Fuß, dann hat das eine Rückwirkung natürlich unmittelbar, aber hier eher nicht. Na gut, das ist zu wenig, zu kurz gedacht. Über Umwege des Gesamtsystems können Wirkungen durchaus ihre eigenen Ursachen beeinflussen. Wenn Sie irgendeinen Automat nehmen, Getränkeautomat beispielsweise, wo Sie 1,50 Euro hineinwerfen und dann kommt wieder als Wirkung dieser Ursache irgendeine Coca-Cola heraus, gut, dann hat das auch keine Rückwirkung unmittelbar auf die Ursache. Nur, wenn Sie jetzt den Automaten als Bestandteil eines großen Wirtschaftssystems, des gesamten Marktes betrachten, wenn Sie in Betracht ziehen, dass die Münzen, die Sie in solche Automaten hineinwerfen müssen, immer größer werden im Laufe der Zeit, weil die Dinge immer teurer werden, dann werden Sie also Schritt für Schritt durchaus Wechselwirkungen bzw. Rückwirkungen des Münzwurfs in einem Automaten über das komplexe, über Umwege des komplexen Gesamtsystems wahrnehmen. Aber so weit geht in der Regel unser Ratiomorph-Apparat nicht. Wir gehen davon aus, also Ursache, Wirkung ist einseitig. Nicht auf A folgt B, auf B, C und so weiter. Rückwirkungen sind hier gewissermaßen von vornherein ausgeschlossen. Vierte Hypothese, die Zweckhypothese, gewissermaßen die Umkehr zur Ursachenhypothese. Kurz gesagt, wir nehmen an, dass vergleichbare Gegenstände auch ähnlichen Zwecken dienen. Und dass wir mit vergleichbaren Dingen auch dasselbe oder etwas Ähnliches bezwecken können. Auch da passt mir ein Beispiel mit den Kugelschreibern, nicht wahr? Der hat einen bestimmten Zweck, der ist zum Schreiben da, wozu sonst sollte man ihn gebrauchen, aber wie gesagt, man könnte ihn manipulieren und er hätte damit einen völlig anderen Zweck. Die Zweckhypothese geht aber noch weiter. Nämlich, wir haben die Tendenz, dass wir allem in unserer Umgebung, allem, was wir wahrnehmen, irgendwelche Zwecke wahrnehmen. Tja, wenn wir um uns blicken, alle Gegenstände in diesem Raum haben einen bestimmten Zweck, ob das die Sessel sind oder die Tische oder ob das hier diese dieser Scham ist oder diese Geräte da zur Aufnahme, der Vorlesung oder was auch immer, hat alles einen bestimmten Zweck. Gut, so weit, so gut, wird Sie nicht weiter beunruhigen oder überraschen, aber wir tendieren dazu, Zwecke, und da wird das dann gewissermaßen metaphysisch, sogar dort anzunehmen, wo objektiv keine angenommen werden können. Das geht dann hin bis zu der Vermutung oder zu dem Glauben, dass das gesamte Universum einen Zweck haben müsse. Warum sollte das Universum einen Zweck haben? Es existiert einfach. Oder, dass die Alpen irgendeinen Zweck haben. Sie können für uns einen Zweck haben, also für diejenigen von uns, die gern bergsteigen oder sich in den Alpen erholen. Ja, da haben die Alpen dann einen bestimmten Zweck. Aber als solche haben sie überhaupt keinen Zweck. Sie sind erst entstanden auf der Basis hochkomplizierter, lang anhaltender geologischer Vorgänge. Und da ist überhaupt keine Absicht dahinter, keine Absicht und kein Zweck zu erkennen. Aber wie gesagt, der Umstand, dass wir von lauter zweckvollen, von uns selber, von unseren Artgenossen geschaffenen Gegenständen umgeben sind und das Verschiedenes auch tatsächlich, was wir wahrnehmen, auch in der Natur bestimmte Zwecke hat, verleitet uns dazu, alles als zweckvoll zu betrachten. Das ist letzten Endes die Wurzeln von Mythen, von Mythologien, von Religionen, von Glaubenssystemen aller Art. Alles muss letzten Endes einen Zweck haben. Und das geht dann, wie gesagt, bis in die metaphysische Frage nach dem Sinn des Daseins, nach dem Sinn des Universums, dem Sinn der Welt und so weiter, lauter Fragen, auf die es objektiv keinerlei Antworten geben kann. Die aber psychologisch durchaus verständlich sind, verständlich vor allem bei Menschen, denen etwas ganz Schreckliches passiert und die sich dann fragen, ja warum gerade mir, warum gerade uns, was haben wir getan? Also wir kommen da gar nicht aus diesem Schlamassel gewissermaßen heraus, immer zu fragen, ja, wozu das Ganze, wer steckt dahinter, was steckt dahinter und vieles andere mehr. Das geht dann noch weiter, indem wir, und die beiden Hypothesen, Ursache, Zweckhypothese sind ja miteinander verknüpft, indem wir auch Schuld und Sühne miteinander verknüpfen. Wenn irgendetwas passiert, muss jemand zuständig, jemand schuldig sein. Es kann nicht sein, dass irgendwas einfach so passiert. Es wird immer nach Schuldigen gesucht. Das können Sie heutzutage besonders wahrnehmen aus den Medien. Wenn irgendwo ein Fahrrad umfällt, muss jemand die Schuld dafür haben. Es kann nicht einfach sein, dass das Fahrrad umgefallen ist. Und schon ermittelt der Staatsanwalt, wer mag da verursachen, dass ein Fahrrad in der Währinger Straße umgefallen ist. Das darf nicht sein. Diese vier Hypothesen, also noch einmal Wahrscheinlichkeitshypothese, Vergleichshypothese, Ursachen- und Zweckhypothese sind also in unserem ratiomorphen, vorbewussten Apparat gewissermaßen zementiert. Sie kommen nicht von ungefähr. Sie sind das Ergebnis sehr langer stammesgeschichtlicher Prozesse unserer Gattung und basieren ihrerseits auf noch längeren, noch älteren stammesgeschichtlichen Vorgängen, die weit hinter unserer Gattung zeitlich zurückgehen. Alle vier diese Hypothesen sind, wie schon gesagt, eine Art Logik des Lebens, Anleitungen zum Verhalten im Sinne des eigenen Lebens bzw. Überlebens, aber jede dieser Hypothesen kann uns auch in die Irre leiten. Sie funktionieren immer nur im bestimmten, für uns auch überschaubaren Bereich, und ich habe zum letzten Mal ja schon eingehend darauf hingewiesen, dass die komplexe Welt, in der wir leben, die wir uns selber geschaffen haben, sich weitestgehend unserer Kontrolle und überhaupt unseren Einsichten entzieht, oder die Einsichten und die Kontrollmechanismen kommen eben zu spät. Und da sind wir dann wieder bei Grenzen der Erkenntnis, und wir können sagen, unser Wahrnehmungsapparat, also der vorbewusste Wahrnehmungsapparat, wurde in der Evolution nicht dazu selektiert, alles und jedes richtig zu erkennen, also ein perfektes Weltbild zu entwickeln, absolute Wahrheiten zu finden, sondern nur uns in einer Welt hindurch zu manövrieren, die wir einigermaßen auch überblicken, überschauen können. Ja, es werden Sie fragen, aber wir sind ja natürlich doch auch ausgestattet mit dem, was wir Vernunft nennen oder Verstand oder Rationalität. Und das ist richtig, aber auch das habe ich schon zum letzten Mal erwähnt. Die Vernunft oder was so bezeichnet wird, ist eine sehr dünne Schicht gewissermaßen, ganz, ganz dünn auf uralten, viel dickeren Schichten, metaphorisch gesprochen, unseres Gehirns. Erinnern Sie an die Metapher von Sigmund Freud, eine imaginäre Stadt Rom. So schaut es an unser Gehirn aus, da ist das Alte neben dem Neuen, da sind uralte Mechanismen drinnen, die uns bisher mehr oder weniger erfolgreich durch diese Welt manövriert haben, die aber außerhalb eines bestimmten Bereichs auch durchaus täglich versagen. So, damit also die Frage nach den Grenzen der Erkenntnis im erkenntnistheoretischen Sinn. Gibt es Grenzen der Wissenschaft? Die Wissenschaft ist ja, das muss man aufbauen auf etwas, was ich schon vor vielen Wochen nebenbei bemerkt habe. Wissenschaft ist eine besondere Form der Erkenntnis und geht natürlich über das hinaus, was wir hier über die vier Hypothesen des rationalen Apparates gesagt haben. Denn in der Wissenschaft wird ja nicht nur das untersucht, was uns unmittelbar auch zugänglich ist, sondern der wird operiert in der Kosmologie mit Entitäten, die uns eben nicht zugänglich sind, mit denen Kosmologen, Astronomen und so weiter durchaus operieren können. Etwa Lichtgeschwindigkeit, können Sie sich vorstellen, was es bedeutet, irgendetwas bewegt sich mit 300.000 km pro Sekunde fort, ich nicht. Das ist eine Geschwindigkeit, die praktisch eine abstrakte Größe darstellt, aber trotzdem können Astronomen, Physiker und so weiter mit solchen Dingen operieren. Oder denken Sie an die Versuche in der Schweiz, der CERN, die Simulation und Anführungszeichen des Urknalls, Teilchenbeschleunigung, das sind Phänomene, die wir unmittelbar überhaupt nicht wahrnehmen können. Hochkomplexe, abstrakte Phänomene, die sich unserer Anschauung entziehen. Und da können wir sagen, es ist nicht Aufgabe wissenschaftlicher Theorien, anschaulich zu sein. Solange sie innerhalb ihres Gegenstandsbereiches in sich stimmig, schlüssig, logisch konsistent sind und bestimmte Erklärungen für Phänomene anbieten. Aber gibt es nun Grenzen der wissenschaftlichen Erkenntnis grundsätzlich oder im Detail? Kann man in der Wissenschaft behaupten, ja irgendwann eines Tages werden wir alles wissen? Die Behauptung ist sicher nicht gerechtfertigt, weil wir ja nicht wissen, was alles ist. Die Wissenschaft ist, wie schon bei anderer Gelegenheit erwähnt, ein Prozess der Selbstregulation, auch gewissermaßen ein Prozess von Versuch und Irrtum, Wechselwirkung von Versuch und Irrtum. Immer wieder passieren Fehler, immer wieder passieren Irrtümer, die laufend korrigiert werden, oft aber auch sehr spät. Und so verdichtet sich gewissermaßen der Prozess von Information, ohne dass wir jemals an irgendein Ende kommen können. Wenn man die Frage, ob die Wissenschaft der Wissenschaft grundsätzlich Grenzen gesetzt sind, sinnvoll diskutieren möchte, dann muss man, glaube ich, drei Ebenen unterscheiden oder drei Teilfragen. Erstens gibt es methodische Grenzen der Wissenschaft. Da ist die Antwort vorsichtig gesagt, nein. Weil die Wissenschaftsgeschichte, insbesondere die Geschichte der Naturwissenschaften seit der Antike zeigt, dass Methoden fortgesetzt verbessert worden sind und damit den Horizont der Wissenschaft fortgesetzt erweitert haben. Da können Sie denken an die Biologie. Natürlich, wenn Sie sich vergegenwärtigen vor 2000 Jahren oder noch früher, einem Aristoteles, der ja, wie schon gesagt, als Vater der Biologie gelegentlich bezeichnet wird, war nur das zugänglich, was er unmittelbar sehen konnte. Aristoteles konnte keine Ahnung haben von Genen, von Molekülen oder von noch kleineren Strukturen, die Lebewesen aufbauen. Dann später hat man Mikroskope entwickelt und immer weiterentwickelt bis hin zum Elektronenmikroskop. Das heißt, der Gegenstandsbereich der Biologie wurde nach unten hin zu den kleinen und kleinsten Teilchen sukzessive erweitert. Und sie haben es gewissermaßen das Gegenstück in der Astronomie. Ursprünglich, so wie er heute noch, ist unserem Auge nur ein winziger Ausschnitt des Universums in einer sternenklaren Nacht zugänglich. Mit Fernrohren, Teleskopen oder heutzutage Radioteleskopen kann man hingegen den Tiefen des Weltalls gewissermaßen decken und einen wesentlich größeren Ausschnitt des Universums erkennen. Also auch hier eine sukzessive Vergrößerung des Erkenntnishorizonts mit Hilfe immer neuer, komplexerer Technologien bzw. technischer Methoden. Und so könnte man sagen, dass alles, was in der Wissenschaft jemals als Grenze erkannt wurde, nur eine vorübergehende Front war, die sich bei nächster Gelegenheit mittels verbesserter technologischer Methoden auch aufgelöst hat. Man könnte also vorsichtig in die Zukunft extrapolieren und sagen, die Wissenschaft wird in verschiedenen ihrer Bereiche, nicht nur in der Biologie und Astronomie, auch in der Medizin und in anderen Disziplinen, immer neue Methoden entwickeln, neue technische Methoden entwickeln, die wir heute noch nicht kennen, von denen wir keine Ahnung haben können. Wir wissen nicht, was alles möglich sein wird. Vor 100 Jahren hätte sich auch so manchmal oder kaum jemand träumen lassen können, dass heutzutage technisch alles möglich ist, wenn Sie an die Medizin denken, auch Ultraschall und Computertomographie und was es da so alles gibt, war die längste Zeit bis vor relativ kurzer Zeit völlig unbekannt und heute gang und gäbe. Also methodische Grenzen, Grenzen der Apparatur, unter Anführungszeichen, der Wissenschaft, scheint es jedenfalls, wenn man die bisherige Geschichte Revue passieren lässt, nicht zu geben. Wir können vielmehr davon ausgehen, dass auch in der Zukunft neue, verbesserte Methoden in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen auch einen verbesserten Zugang zu verschiedenen komplizierten Fragen ermöglichen werden. Eine ganz andere Frage, zweite Frage, ist die Erkenntnisfrage. Das heißt, gibt es grundsätzliche Erkenntnisgrenzen, an die unsere Vernunft, jetzt die wissenschaftliche Erkenntnis, stößt? Die Frage mag zum Teil mit Methoden natürlich auch zusammenhängen, ist aber nicht wieder methodisch gemeint, sondern ganz anders. Nehmen wir unser Gehirn. Das ist das komplizierteste individuelle System, das uns auf der Erde überhaupt bekannt ist. Sonst außerhalb der Erde wissen wir nicht, ob es da, wie gesagt, Lebewesen gibt, intelligente Lebewesen und so weiter. Und es könnte sein, dass ein System niemals sich selbst perfekt erkennen kann. Auch davon war schon kurz vor etlichen Wochen die Rede, dass wir ja immer, wenn wir über uns reden, beziehungsweise Forschungen betreiben, die uns Menschen betreffen, ja, die eigenen Erkenntnisvoraussetzungen immer mittragen. Wenn wir also das Gehirn, über das Gehirn Aussagen treffen, dann natürlich immer nur mittels unseres eigenen Gehirns. Und es könnte also sein, dass hier eine grundsätzliche Erkenntnisgrenze vorliegt, dass ein System sich selbst niemals hundertprozentig erfassen kann. Aber auch unabhängig von unserem eigenen Gehirn gibt es möglicherweise Phänomene, die so komplex sind, dass wir immer und grundsätzlich auf Erkenntnisgrenzen stoßen bzw. stoßen werden, wenn wir zum Beispiel die Gesamtheit der Kreisläufe der Biosphäre, also der belebten Schicht auf unserem Planeten, betrachten. Es gibt bisher niemanden und es gibt kein Modell, dass dieses ungemein komplizierte System in allen Einzelheiten ganz detailliert beschrieben hätte bzw. beschreiben könnte. Es sind immer Einzelheiten, die beschrieben werden, es sind bestimmte Ökosysteme, die beschrieben werden, sei es tropische Regenwälder oder die gemäßigten Zonen, was auch immer, aber die hochkomplizierten Zusammenhänge, die können wir vielleicht erahnen. Das wird immer wieder natürlich mit erhobenem Zeigefinger gesagt, dass bestimmte Eingriffe, das Verschwinden von Arten, die Rodung von Wäldern und so weiter über den Kreislauf des uns eben nicht bekannten Gesamtsystems zu Katastrophen führen könnten, beziehungsweise zu Katastrophen führen werden. Nur haben wir davon eben keine Ahnung. Wir wissen, wie die Dinge wirklich zusammenhängen. Oder nehmen Sie das Problem der Prognosen insgesamt. Die Prognosen stoßen wir in manchen Bereichen am Rhein entscheidet man Wettervorher, an die Wettervorherschau denken. Gut, in diesem Jahr ist es nicht schwer, die Prognose zu machen, dass es morgen wieder regnen wird. Das war ja fast täglich so. Aber insgesamt kann man das Wetter immer nur sehr kurzfristig exakt prognostizieren. Längerfristige Voraussagen sind nicht möglich, weil das Wetter ja nicht stillsteht, sondern sich permanent, während noch Meteorologen, Geophysiker und so weiter daran arbeiten, verändert. Es läuft also der wissenschaftlichen Untersuchung gewissermaßen davon. Also das wären einige Hinweise auf mögliche Erkenntnisgrenzen, das heißt also Grenzen, die in den Objekten bzw. in komplexen Strukturen und Vorgängen selbst liegen und von uns nicht durchbrochen werden können. Auch nicht mit den hochkomplexesten und effizientesten Methoden. Die dritte Ebene der Grenzfragen in der Wissenschaft ist eine völlig andere. Das ist die ethische, die moralische Ebene. Die Frage ganz einfach, dürfen wir auch alles, was wir tun können? Das hat nichts zu tun mit möglichen methodischen oder Erkenntnisgrenzen. Das ist vielmehr eine Frage, die sich auf das wissenschaftliche Handeln bezieht. Eine Frage also, inwieweit jetzt Wissenschaft zu Ergebnissen führen kann, die insbesondere in Bezug auf ihre Anwendung dann negative Konsequenzen für den Menschen und für die gesamte Menschheit haben können. Das möchte ich hier nicht weiter, nicht näher diskutieren, das ist nicht Gegenstand dieser Vorlesung. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass natürlich die ethische Frage in der heutigen Naturwissenschaft zumal sicher wesentlich wichtiger ist als in früheren Zeiten. Über die Informationsfülle der Wissenschaft, etwa der Biologie, haben wir auch schon gesprochen. Über die zunehmenden Probleme der Kontrolle wissenschaftlicher Erkenntnisse und so weiter, auch Fälschungen in der Wissenschaft wurden schon erwähnt. Prinzipiell ist die Frage der Moral in dem Zusammenhang, also die Frage, was dürfen wir in der Wissenschaft, nicht mehr aus der Wissenschaft gewissermaßen wegzuschieben zu Politikern und Juristen und so weiter, sondern Wissenschaftler selber haben. Natürlich, das können wir als grundlegende Forderung festhalten, haben ihre eigene moralische Verpflichtung, zumal wenn sie sich mit sehr heiklen Gebieten beschäftigen. Also betrifft das wohl weniger die klassische Archäologie oder die Byzantinistik oder verschiedene Disziplinen, die also nicht anwendungsorientiert sind oder deren Ergebnisse nicht angewandt werden können. Umso mehr aber betrifft es Gebiete wie Physik, Chemie und heutzutage vor allem Biologie, Stichwort Gentechnik und vieles andere mehr. Also, das wären die drei, ich wollte das mehr zur Diskussion stellen, als abschließend darlegen, das wären drei mögliche Grenzen, über die wir in den Wissenschaften zu diskutieren haben. Wobei wir es eben auf einer über dem rationomorphen Apparat stehenden Ebene sind, eben der wissenschaftlichen Erkenntnis. Aber man kann das natürlich auch nicht exakt trennen. Es ist ja nicht so, dass in unserem Gehirn da eine ganz klare Grenze gezogen ist zwischen dem vorbewussten, archaischen, stammesgeschichtlich alten Verhaltensprogrammen und dann der Vernunft, sondern das Alte fließt ja sozusagen von unten immer wieder auch in die Vernunft hinein. Nicht? Das ist der bekannte Psychologenwitz. Ratten werden im Labyrinth konditioniert und machen sie insgeheim lustig. Da kommt schon wieder Dr. Skinner, der glaubt schon wieder, dass wir genau das gemacht haben, was er wollte. Er weiß ja nicht, dass wir ihn konditioniert haben. Wir tun das ihm zuliebe. Und es ist tatsächlich nicht nur mit Laborratten und so weiter, wenn sie Haustiere haben und kritisch darüber nachdenken, dann werden sie merken, auch die Tiere konditionieren sie umgekehrt, weil sie zu bestimmten Zeiten Futter erwarten und so weiter und so weiter. Damit meine ich, dass auch in der Wissenschaft natürlich verschiedene der rationomorphen Erwartungen quasi durchsickern. Auch Wissenschaftler haben ja, was denn sonst, bestimmte Erwartungen in ihre Forschung erwarten, bestimmte Ergebnisse und können natürlich immer wieder, wie die gesamte Wissenschaftsgeschichte bis heute zeigt, zum Teil auch gründlich Irrtümer begehen oder eigenen Wunschdenken gewissermaßen aufsitzen und gar nicht bemerken, dass wir mehr oder weniger fundamentale Fehler gemacht haben. Das heißt, zusammengefasst an dieser Stelle, wir sind historisch gewordene, stammesgeschichtlich gewordene Lebewesen mit alten Verhaltensprogrammen. Unser gesamter Erkenntnisapparat, worunter noch einmal also die Gesamtheit der Sinnesorgane, Nervensystem, Gehirn verstanden werden kann, beziehungsweise zu verstehen ist, ist ein Produkt langer stammesgeschichtlicher Prozesse und hatte ursprünglich nur den Zweck, sozusagen seinen Träger, also uns, einigermaßen durchs Leben zu manövrieren. Und damit sind wir da wieder zurück beim Mesokosmos. Nicht nur der Mensch, alle Organismenarten leben in einem ihnen eigenen Wahrnehmungsbereich. Vieles andere brauchen sie auch nicht zu wissen. Ein Leopard, der Gazellen jagt, sich von Gazellen ernährt, wozu bräuchte der Leopard irgendetwas zu wissen über die Planetenbewegung? Das interessiert ihn überhaupt nicht. Braucht ihn nicht zu interessieren. Vielmehr muss er wissen, was für Tiere sind essbar, was für Tiere sind jagbar, welche sind möglicherweise gefährlich. Er muss Geschlechtspartner von Geschlechtsgenossen unterscheiden können, wenn er sich erfolgreich fortpflanzen will und so weiter. Aber alles, was über diesen Bereich hinausgeht, braucht der Leopard nicht zu wissen, weiß er auch nicht. Er weiß nichts über die Tiefsee, er weiß nichts über die Planetenbewegungen, er weiß nichts über eine mögliche Klimaerwärmung, das ist ihm alles vollkommen gleichgültig, nicht einmal gleichgültig, er kann das ja nicht wissen, er ist drauf programmiert, innerhalb seines Lebensraums eben entsprechend effektiv zu leben und zu überleben. Und in einer Situation waren wir Menschen ja auch die längste Zeit, dass Wissenschaft betrieben wird mit Disziplinen wie Astronomie, Kosmologie, Molekularbiologie und so weiter, das sind ja evolutionsgeschichtlich sehr neue Phänomene, für die insgesamt bestimmte Vorgeschichten mit Rücksicht in ein paar tausend Jahre in Frage kommen, während wir hier von Mechanismen reden, die Jahrmillionen zurückgehen, beziehungsweise sich in Jahrmillionen stabilisiert haben. Was sagt uns nun das alles über ein weiteres, aber mit Erkenntnis eng zusammenhängendes philosophisches Problem, nämlich das Problem der Realität? Wenn unser Erkenntnisapparat begrenzt ist, aus den nun schon ausgeführten Gründen, wenn wir in einem Mesokosmos leben, den wir teilweise zwar durch die Wissenschaften übersteigen können, aber womit wir dann trotzdem nicht unsere Anschauung verbessern können, ja, wie gut nehmen wir denn die Wirklichkeit wahr? Wie real ist das, was wir wahrnehmen? Und umgekehrt gefragt, konstruieren wir uns vielleicht bestimmte Dinge? Im Alltag haben wir damit überhaupt keine Probleme. Wir nehmen für wahr alles, was wir eben um uns herum sehen, hören, riechen und so weiter und überlegen natürlich nicht, ob das vielleicht nicht völlig anders sein könnte. Aber schon einige wenige Beispiele aus der Physik und anderen Gebieten, aus der Psychologie, zeigen wiederum, dass wir in die Irre geleitet werden, dass die Wirklichkeit teilweise anders ist, als wir sie wahrzunehmen glauben. Das bekannteste klassische Beispiel, optische Täuschung. Wenn ein Stock in einem Kübel Wasser nach unten liegt, dann erscheint er unserer Wahrnehmung als gebrochen. Dagegen können wir nichts machen. Wir wissen zwar, das ist bestimmte physikalische oder physiologische Gesetzmäßigkeiten, aber wir können die Wahrnehmung nicht beschränken, auch wenn wir es wissen, er erscheint trotzdem gebrochen. Oder Luftspiegelungen und eine ganze Reihe von Phänomenen, die es da gibt. Wir wissen inzwischen zwar, wodurch sie zustande kommen, was sich da für Vorgänge abspielen, also wissenschaftlich können wir das erkennen, aber unsere Wahrnehmung bleibt trotzdem da so verhaftet, dass sie also Dinge anders erkennt, anders präsentiert sozusagen, als sie in Wirklichkeit sind. Natürlich werden Sie folgende Thesen des griechischen Philosophen Gorgias mit Recht für lächerlich halten. Gorgias, ein Skeptiker, meinte, es existiert nichts, erstens. Zweitens, würde es existieren, dann würden wir es nicht erkennen können. Und drittens, würden wir es erkennen können, dann könnten wir nicht drüber reden. Also nichts existiert, würde es existieren, könnten wir es nicht erkennen. Und könnten wir es erkennen, könnten wir uns darüber nicht verständigen, könnten wir nicht darüber reden. Das wäre sagen, das ist etwas völlig absurd. Was heißt denn, es existiert nicht? Natürlich existiert eine ganze Menge, das ist offenkundig. Und es ist auch zum Teil erkennbar, denn auch in begrenztem Maße. Und selbstverständlich können wir über das Erkannte kommunizieren, sonst wäre unser soziales Leben überhaupt nicht möglich. Ich glaube nicht, dass Gorgias diese Thesen jetzt wirklich ernst gemeint hat und tatsächlich geglaubt hat, dass nichts existiert, sonst wäre er ja auch nicht existent gewesen. Aber als Provokation gewissermaßen sind diese Thesen ganz interessant. Und zwar deswegen, weil sie genau dem widersprechen, was wir im Alltag ja glauben. Alles ist so, wie es sich uns darbietet. Und das wird man glauben, ist ja wieder eine Folge des ratiomorphen Wahrnehmungsapparates. Alles ist so, wie es sich uns darbietet. Ja, die Frage also ist, wie wirklich ist die Wirklichkeit? Das ist übrigens der Titel eines älteren Buches von Paul Watzlawick, der mit sehr vielen Geschichten uns den Spiegel gewissermaßen vor Augen gehalten hat und gezeigt hat, dass ja Wirklichkeiten vielfach auch nur Konstruktionen sind, beziehungsweise das sind, was wir glauben, innerhalb bestimmter Rahmenbedingungen. Da gibt es die tollsten, die lustigsten, aber auch bedenkliche Dinge, beispielsweise vor etlichen Jahren haben sie in den USA die Mitarbeiter von Klinikchefs psychiatrischer Kliniken folgenden Spaß erlaubt. Ich weiß nicht genau, wo das war, sagen wir in New York und Chicago, der Einfachheit halber. Da war es eine psychiatrische Klinik in New York und der Direktor der Klinik in Chicago wollte den Direktor der Klinik in New York besuchen, der Besuch angebunden und so weiter. So. Jetzt haben die in New York den Direktor gesagt, es wird morgen jemand kommen, übrigens ein hochinteressanter Patient, der glaubt, er ist Direktor der Klinik in Chicago. Gut, und dem aus Chicago haben sie gesagt, die werden sich unserer Klinik, damit sie kommen, mit einem besonders interessanten Patienten bekannt machen, der glaubt, er ist unser Direktor. Hier saßen einander zwei Direktoren psychiatrischer Kliniken gegenüber, in dem jeweiligen Glauben, der andere ist verrückt, ganz einfach gesagt. Und alles, was der eine jeweils gemacht hat, wurde vom anderen auch entsprechend interpretiert. Am Ende waren sicher beide überzeugt, also bitte, dass hier so der interessanteste klinische Fall überhaupt jemals aufgetreten ist. Der wirklich gespielt hat, der glaubt tatsächlich, der ist ja direkt. Also ich weiß nicht, wie das aufgeklärt wurde und ob das Konsequenzen hatte für die Betroffenen. Aber ein konkretes Beispiel, das sehr genau zeigt, wie man muss nur geschickt machen, Wirklichkeiten konstruiert werden können. Anderes Beispiel auch von Watzlawick, auch wieder aus der Psychiatrie. Die Psychiatrie ist besonders geeignet für konstruierte Wirklichkeiten. Bekanntlich in Turin, da sollte von einer psychiatrischen Klinik wieder eine Frau in eine andere Klinik, ich weiß nicht, nach Bologna oder wohin überstellt werden. Gut, also die zwei Klinikmitarbeiter, die sie mitnehmen sollten, ihren Wagen sind gekommen in ein bestimmtes Zimmer. Dort saß eine Frau, offenbar reisefertig mit der Handtasche, auf ihrem Schoß und die wollten sie also mitnehmen und die hat begonnen, sich dagegen zu sträuben und gesagt, wieso, ich bin ja keine Patientin und je mehr sie die gesträubt hat, umso mehr haben die begonnen, sie also am Ende kamen sie in die Zwangsjacke und wurden nach Bologna transportiert. Wie sie aufklärte, das war nicht die Person, die sie abholen hätten sollen, die war gerade auf der Toilette, sondern es war eine Besucherin, eigentlich eine völlig, unter Anführungszeichen, normale Person, die also nicht in eine Klinik eingeliefert werden musste. Nur die Reaktion dieser Frau natürlich verständlich. Hat er in der Situation der Klinik, nicht die beiden Mitarbeiter, die da jemanden mitnehmen sollten, darin bestärkt. Das ist sie ja, die verhält sich ja genauso, wie wir das bei uns Patientinnen erwarten. Die sträuben sich, die wollen nicht mitgehen, und also müssen wir den Zwangsjacke anwenden. Und so können Sie selber vielleicht aus Ihrem eigenen Leben, aus Ihren eigenen Biografien Beispiele zusammensuchen, die zeigen, dass bestimmte Rahmenumstände auch bestimmte Wirklichkeiten sozusagen konstruieren. Und nachdem unser angeborener Ratio-Morphe-Erkenntnisapparat eben anfällig ist, wie ich vorhin ausführte, für verschiedene Täuschungen, kommt das eigentlich gar nicht wirklich überraschend. Wenn jemand in einem Kaffeehaus sitzt und alle 3 Minuten diese Bewegung macht, wird das wahrscheinlich niemandem auffallen. Ist aber einmal in der Psychiatrie unter Beobachtung, dann wird diese Bewegung, die abenteuerlichsten Hypothesen und Erklärungen erfahren, frühkindliche Prägung, der Vater war Säufer wahrscheinlich, Mutter Prostituierte, sonst würde der das ja nicht so. Also es hängt vom Kontext ab, daher empfehle ich, besser in Kaffeehäusern zu sitzen, als in psychiatrischen Kliniken. Da hat man mehr Narrenfreiheit in einigen Kaffeehäusern als in den Kliniken. Ich hatte mal einen Studenten, der das erzählt habe, vor vielen Jahren, der kam zu mir und sagte, also in Österreich kann jeder und jede Person beliebig grundlos verhaftet werden. Kennen Sie die Geschichte? Nein. Aber wer kennt sie nicht? Okay, und dann ist sie erzählenswert. Ich dachte, ich habe bei anderer Gelegenheit das schon erzählt, aber das war vielleicht anderswo. In Österreich kann jeder und jede jederzeit grundlos verhaftet werden. Ich sage, wieso glauben Sie, was heißt grundlos verhaftet werden? Wir sind ja nicht im Dritten Reich, das war früher. Da war eine Frau in Vorarlberg oder in Tirol, die saß 48 Stunden grundlos im Haft. Ich habe gerade gesagt, na gut, das war halt ein Fehler, das passiert, nicht? Das passiert selten, das ist verreigend natürlich, aber das bedeutet ja, Sie können ja nicht darauf schließen, dass die Polizei beliebig grundlos in Österreich Leute verhaften kann. Tage später bekam ich von ihm einen Brief, langen Brief, in dem mich ein Satz sehr alarmiert hat: Da nun alle Menschen meine Feinde sind, sehe ich für mich oder für mein Leben einen bestimmten Weg vorgezeichnet. Das ist, was soll ich da jetzt machen? Ich kann da nicht das ignorieren. Das war ganz zu Beginn meiner Dozentenlaufbahn. Wir hatten einen Bekannten, und inzwischen ist er längst gestorben, Psychotherapeuten, Professor Strotzka, angerufen, bitte, hat hier ein Problem mit einem Studenten geschrieben, der scheint nach meiner Einschätzung gefährdet. Ich habe den Brief gezeigt, der war sehr gefährdet, natürlich. Und da war das Problem, wie bringe ich den Studenten jetzt dazu, dass er den Psychotherapeuten aufsucht. Das war das nächste Problem. Ich hatte Glück gewissermaßen, weil der auch Interesse gezeigt hat an einem Dissertationsthema, in dem er bestimmte Geisteskrankheiten als Rückschläge in der Evolution interpretieren wollte. Da konnte ich ihm sagen, ja, das können wir gerne machen, aber ich bin bei diesen Sachen nicht allein. Evolution, ja, aber die Geisterkrankheit, da braucht man Zeit, und Gutachten zum Professor Strotzka gehen Sie, der wird sehen. Gut, was dann genau daraus wurde, weiß ich nicht mehr. Das Ganze war vor, ja, irgendwann Anfang der 80er Jahre. Aber was ich hier eigentlich sagen wollte, überlegen Sie mal, dessen Hypothese: In Österreich kann man grundlos verhaftet werden. Der Mann ist tragisch natürlich, hat damit gelebt, nicht? Jetzt hat er das Haus verlassen, irgendwo in Wien, soweit ich weiß, gewohnt. Jetzt ging er zum Beispiel in der Kärntnerstraße, überquerte die Straße, und da stand ein Polizist an der Ecke. Mit der Hypothese, man kann verhaftet werden, musste ja schon die Panik gewissermaßen bekommen haben. Und wahrscheinlich wäre er dann rascher gegangen und den Polizisten komisch angeschaut, woraufhin der Polizist ihn angesprochen hätte. Dann wäre er zu laufen, hätte er zu laufen begonnen. Der Polizist wäre natürlich nachgelaufen in der Erwartung, das ist ein Delinquent, und würde der Verstärkung rufen, ich war verdächtiges Subjekt, befindet sich jetzt am Graben, läuft Richtung Schottentor, und er wäre verhaftet worden. Ganz klar, nach dieser Logik. Und es wäre keine, und das wäre das Tragische, denn es hätte keine Instanz gegeben, dem klarzumachen, du hast dich ja selber verhaftet. Und zwar mit einer blöden Hypothese. Der Polizist da bei der Oper, der hätte dich ja gar nicht gesehen, wenn du nicht also dich mehr komisch benommen hättest. komisch, merkwürdig ist auch so eine Frage, wann benimmt sich wer merkwürdig? Aber da gibt es so unbewusst, nicht wahr, so in unserem Alltag gewisse Signale, die wir natürlich wahrnehmen und auch automatisch dann wieder auf der Basis dieser vier Hypothesen irgendwie einordnen. Das sollte nicht sein. Und wenn es ist, dann muss man der Sache nachgehen. Und wie gesagt, der Student, ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist, ich hoffe, dass sein Weg nicht ihn unmittelbar ins Verderben geführt hat. Das wäre also ein Beispiel für eine konstruierte Wirklichkeit auf der Basis einer Hypothese. Ich weiß nicht, wie es über Hypothese kam, dass alle, dass in Österreich grundsätzlich und grundlos verhaftet werden kann. Irgendwas wird halt entsprechend interpretiert haben, und das hat sich dann labil, wie er schon war, festgesetzt, und so lebte er dann mit dieser Bedrohung, die ja gar keine Bedrohung in Wirklichkeit war, weil, wie wir wissen, trotz mancher polizeilicher Übergriffe, die Grundthese, dass also jeder und jede Österreicherin ohne jeden Grund verhaftet werden kann, so eigentlich nicht vertretbar ist. Und wer sie vertritt, der verhaftet sich dann selbst. Das ist dann das Problem. Wir haben auch zum letzten Mal schon darüber gesprochen, dass wir Risiken falsch kalkulieren. Da habe ich einige Beispiele genannt, und das ist genau in diesem Bereich auch anzusiedeln. Es ist wiederum eine verzerrte Wahrnehmung der Wirklichkeit. Wenn Sie an Katastrophen denken, wann berühren uns Katastrophen am meisten? Natürlich in der Nähe oder wenn sie ein entsprechendes Ausmaß erreichen. Ansonsten würde ich sagen, um eine simple Formel gebracht, das subjektive Ausmaß einer Katastrophe nimmt mit dem Quadrat der Entfernung zum Katastrophenort ab. Je weiter das weg ist, umso weniger sind wir subjektiv betroffen. Wenn heute irgendwo in Peru ein Erdbeben mit so und so vielen Toten stattfinden oder stattgefunden hätte, dann würde er uns emotional das wahrscheinlich weniger berühren, als wenn unser eigener Kater an Durchfall leidet und möglicherweise noch schlimmer. Denn das ist viel näher. Das hat dann auch Implikationen für moralische, ethische Fragen, aber dazu noch bei anderer Gelegenheit. Ja, wie wirklich ist überhaupt die Wirklichkeit? Das war die Ausgangsfrage hier. Wir sind auch schon längst davon ausgegangen, dass es natürlich eine Wirklichkeit gibt, also die These von Gorgias, es gibt nichts, vergessen Sie. Wir können auch ferner sagen, teilweise zumindest ist die wirkliche und die äußere Realität, die uns umgebende äußere Wirklichkeit auch erkennbar. Und wir können auch darüber reden, was wir da erkennen, was wir erkannt haben, wir können kommunizieren. Klar. Aber in unserem Erkenntnisprozess geht immer ein konstruktives Element ein, das heißt, wir rekonstruieren nicht nur objektiv die äußere Wirklichkeit, wir konstruieren auch auf der Basis vorbewusster Erwartungen, wie die Wirklichkeit wohl beschaffen sein wird. In der evolutionären Erkenntnistheorie spricht man hier von hypothetischem Realismus. Sie erinnern sich an Karl Popper, der ja ein Vertreter auch der evolutionären Erkenntnistheorie war. Nicht alles, was wir, es gibt kein sicheres Wissen, alles ist Hypothese. Wir bilden Hypothesen über die Wirklichkeit und schauen, wie weit wir damit kommen. Und ich habe seinerzeit gesagt, ja, aber es gibt eben starke und schwache Hypothesen. Manche Hypothesen sind so stark, dass wir sie als Tatsachen betrachten können, dass es heute wieder dunkel wird in 2 Stunden. Lang, ist auch nur eine Hypothese, aber eine so starke Hypothese, dass wir darüber nicht weiter zu reden brauchen. Aber hypothetischer Realismus heißt ganz allgemein, dass wir zwar die Welt erkennen auf der Basis bestimmter Hypothesen, zunächst einmal die ratiomorphen, vorher besprochenen Hypothesen, und dann aber auch darüber hinausgehender wissenschaftlicher Hypothesen, aber dass eine absolute Erkenntnis der Wirklichkeit daraus nicht folgt. Wir könnten auch Ich bevorzuge dabei den Ausdruck funktionaler Realismus. Wir könnten sagen, dass wir verschiedene Gegenstände aufgrund ihrer Eigenschaften bzw. Funktionen für uns wahrnehmen bzw. erkennen. Nachdem dieser Gegenstand hier bestimmte Eigenschaften hat, nicht wahr, Kugelscheibe, werden wir alle, und Sie haben da ganz verschiedene, wie ich sehe, ganz verschiedene Scheibzeuge, aber alle schaut irgendwie ähnlich aus, nicht alles irgendwie länglich und wenn auch in verschiedenen Farben, verschiedener Länge und so weiter, aber alles das, dass ich da das, was ich in der Hand halte, als Scheibzeug erkenne, das erkenne ich aufgrund der Eigenschaften bzw. der Funktionen, die alle diese Dinge haben. Und natürlich sind wir da wieder bei Erfahrung und Erwartung. Es gibt keine, es wäre auch völlig also unfunktional, es gibt ja keine Kugelscheibe, die 2 Meter hoch sind und einen halben Meter Durchmesser haben. Also das wäre ja völlig sinnlos. Nicht? Also damit könnte sie hier nicht arbeiten. Daher ist der Kugelscheibe, nicht, das war nochmal auf Abstraktion, Gestaltwahrnehmung zurückzukommen, für uns jeder Gegenstand, der eine bestimmte Länge nicht überschreitet und auch eine gewisse Dicke nicht überschreitet, sondern so ungefähr so ausschaut wie halt dieser oder der oder der. Also aus den Eigenschaften, aus den Funktionen des Kugelscheibers erkennen wir, was das ist. Wenn jetzt jemand käme aus dem brasilianischen Dschungel, der nie geschrieben hat und in dessen Umgebung nicht geschrieben wird und geschrieben wurde, wo es also solche Gegenstände nicht gibt, dann würde der sich zunächst mal wundern, was das ist. Der hätte keine Ahnung. Der würde das hin und her bewegen und vielleicht durch Zufall einmal merken, wenn er so macht und da kommt ein Strich. Aber zunächst einmal wäre dem das völlig unbekannt. Weil er die Funktion, die Eigenschaften dessen nicht kennen würde. In dem Moment, wo ich Eigenschaften oder Funktionen eines Gegenstandes kenne, weiß ich auch, oder glaube ich zumindest zu wissen, was es ist. Wozu es gut ist, Zweckhypothese noch einmal. Und umgekehrt funktioniert es nicht. Wenn man jetzt Gegenstände erfindet, da ist natürlich Kunst ein gutes Beispiel, ja, da kann man vieles interpretieren. Wenn Sie etwa denken an Hieronymus Bosch und seine bizarren Gestalten, die es in Wirklichkeit nicht gibt und auch nicht geben kann, ja, da kann man dann der Fantasie freien Lauf lassen. Was hat sich der dabei gedacht? Was soll das eigentlich darstellen? Aber irgendeinen konkreten Sinn erscheinen diese Figuren überhaupt nicht zu ergeben. Also noch einmal, der funktionale Realismus, wir erkennen Gegenstände als solche aufgrund ihrer Funktionen bzw. Eigenschaften, die sie für uns haben. Und wiederum sagt das nichts über die absolute Realität aus, was immer das sein soll. Es sagt nur aus, immer über ganz konkrete Gegenstände des Alltags, die in diesem unseren Alltag auch ganz bestimmte Funktionen erfüllen. Die Welt ist real, daran brauchen wir nicht zu zweifeln. Die Welt gibt es. Das zeigt sie uns ja auch Schritt von Tritt. Aber indem wir sie erkennen bzw. zu erkennen versuchen, rekonstruieren wir sie nicht einfach eins zu eins gewissermaßen, sondern legen auch unsere Erwartungen bzw. Konstruktionen in die Erkenntnis hinein. Sodass, und da knüpfe ich an, was auch schon vor Wochen gesagt wurde, Subjekt und Objekt nicht streng voneinander getrennt werden können. Das eine, also beide stehen gewissermaßen in Wechselwirkung mit der anderen. Und je näher das Subjekt zu uns kommt, nicht wahr, oder Teil von uns ist, umso enger ist diese Wechselwirkung zwischen dem erkennenden Subjekt und dem zu erkennenden Objekt, unser Gehirn beispielsweise. Wir sind hier in der Situation durchaus auch anderer Lebewesen, die in ihrer Umgebung Verschiedenes aufgrund Eigenschaften erkennt. Nun, die Maus, die eine Katze erkennt, die kennt bestimmte Eigenschaften einer Katze, vor allem weiß sie, dass sie ihr der Maus gefährlich werden kann und verhält sich auch dementsprechend. Also es geht um nichts weiter, als dass durch das Erkennen von Eigenschaften und Funktionen von Gegenständen unser Überleben leichter wird, beziehungsweise überhaupt erst möglich wird. Wenn ich alle Gegenstände in meiner Umgebung immer wieder aufs Neue entdecken müsste, dann käme ich nicht vom Fleck. Es gibt in der Philosophie verschiedene Fragen, die man als Aporien bezeichnet, das heißt also ausweglose Fragen, für die es von vornherein keine Antwort geben kann, die aber ganz interessant sein mögen. Eine der beliebten Fragen dieser Art, wenn im Wald ein Baum umfällt und dann macht er ein Geräusch, ich kann das Geräusch hören, der knarrt. Ja, und was ist aber, wenn der Baum umfällt und es ist niemand dort, der das Geräusch hört? Macht er dann überhaupt ein Geräusch? Können wir nicht überprüfen. Entweder wir sind dort, dann hören wir es. Oder wir sind nicht dort, dann wissen wir nicht, was der Baum gemacht hat. In dem Moment, wo wir dort sind, können wir immer dran glauben, wenn wir fest von dem Glauben überzeugt werden. Das ist kein objektives Geräusch, sondern ich erzeuge das Geräusch in meinem Ohr. Könnte ja sein, es gibt ja Lebewesen, die haben kein Gehör. Die hören dann auch nicht, wenn ein Baum umfällt. Macht der Baum als Objektiv überhaupt Geräusche oder nicht? Wir wissen es nicht. Wir nehmen an, dass es so sein wird, aufgrund bestimmter Vorgänge, die sich ergeben, wenn ein Baum eben sich entwurzelt bei starkem Windstoß oder was auch immer. Ich könnte auch wiederum so eine Frage aufwerfen, wie sah der Sonnenuntergang vor 4 Milliarden Jahren aus? Auch in so Farben wie heutzutage, so orange, gelb, röte und so weiter. Sehr lang darüber nachdenken, wir werden nie zu einem schlüssigen Ergebnis kommen, weil eben vor 4 Milliarden Jahren keine Lebewesen mit Photorezeptoren, also mit der Fähigkeit zur Farbwahrnehmung existiert haben. Niemand hat den Sonnenuntergang vor 4 Milliarden Jahren beobachtet. Wir können allenfalls sagen, dass der Sonnenuntergang damals, hätten wir ihn mit unseren heutigen Augen wahrgenommen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit genauso ausgesehen hat wie heute. Falls sich die Sonne in diesen 4 Milliarden Jahren nicht grundsätzlich verändert hat, wovon man ja eher nicht ausgehen kann. Aber grundsätzlich, also erfahrungsgemäß beantwortbar, ist diese Frage natürlich nicht. Also können wir sagen, gut, das ist sinnlos, nicht mit dem Kopf zerbrechen, ob Bäume in Wäldern Geräusche machen, wenn niemand dort ist, der die Geräusche hört. Und tatsächlich beunruhigen uns solche Fragen in Wirklichkeit nicht. Mögen Philosophen also drüber sich den Kopf zerbrechen und verrückt werden ob dieser Fragen, aber sie interessieren uns eigentlich zum Glück nicht, weil wenn wir uns da nur damit beschäftigen würden, ja, wie real alles ist, dann kämen wir noch einmal, wir kämen ja nicht weiter. Weder in unserem Alltag, noch im Berufsleben, noch in sozialen Beziehungen, wenn alles hinterfragt werden, ständig hinterfragt werden müsste, immer die Frage, ja, ist das überhaupt ein Tisch, kann ich da was drauflegen? Ja, gut, wie lange würde ich dann brauchen, bis ich da überhaupt irgendwas drauflege? Und das Feedback, um ein Modewort zu gebrauchen, das wir von unseren eigenen Handlungen permanent positiv erleben, gibt uns ja recht. Wozu soll ich über diesen Tisch mir den Kopf zerbrechen, ob es den Tisch an sich im Sinne von Kant gibt, Ding an sich oder irgendwas, ist ja völlig uninteressant, ich lege da was drauf. Und meine Vermutung, also, dass es ein Tisch ist oder jedenfalls etwas, wo man was drauflegen kann, hat sich sofort bestätigt. Und ich werde das weiterhin auch so pflegen und mir nicht den Kopf drüber zerbrechen, ist das der Prototyp des Tisches oder ist das der Tisch an sich? Oder könnte es auch andere geben? Schaut der vielleicht nur so aus, wenn ich ihn sehe? Uninteressant. Das Problem ist nur, dass wir immer wieder positive Rückkopplungen auch dann kriegen, wenn wir uns irren, wenn wir im Irrtum sind. Wir glauben, es ist eben etwas so und in Wirklichkeit ist es völlig anders. Das kommt wieder darauf zurück, dass wir unseren Sinnen, unsere Erkenntnis nicht immer vertrauen sollten. Nur wir wissen nicht genau, wann das ist. Wir sind zu täuschen, das ist überhaupt keine Frage. Auch andere Lebewesen sind zu täuschen und wir täuschen uns ja auch vielfach selbst. Sie erinnern sich an den Homo Metaphysicus, ich habe ja hier noch auf einer dieser Listen die ganze Palette von Homo sapiens und so weiter noch einmal aufgelistet. Der Homo Metaphysicus ist da auch dabei, nicht das metaphysikbedürftige Lebewesen, das irgendwie dazu tendiert. Und was hat der Mensch mit anderen Lebewesen nicht gemeinsam? Dazu tendiert noch jenseits des Erfahrbaren, jenseits des Erkennbaren, irgendetwas anzunehmen, sich Illusionen hinzugeben, wie wir auch über die Illusion des freien Willens gesprochen haben. Solange solche Illusionen uns nicht schaden, sondern vielleicht sogar subjektiv nutzen, weil sie unser subjektives Wohlbefinden fördern, ist das in Ordnung. Schädliche Illusionen natürlich sind weniger in Ordnung, wenn Sie an verschiedene Ideologien denken, an die Konstruktion von Feindbildern, ein Thema, das die gesamte Geschichte der Menschheit bis zum heutigen Tag durchzieht und bekanntlich zu Bürgerkriegen, Kriegen geführt hat und nach wie vor führt, nicht wahr? Schwarz-Weiß-Malerei, da sind die Guten, da sind die Bösen, da gibt es Schurkenstaaten und so weiter. Das führt dann natürlich ins Verderben, ist zumindest für bestimmte Menschen nicht sehr günstig, sondern wiederum tödlich. Das heißt, so wie im Alltag sich unser ratiomorpher Erkenntnisapparat durchaus bewährt, wo wir Fehler machen, sind es zum Glück meistens relativ belanglose Fehler, die wir unmittelbar korrigieren können oder die jedenfalls nicht tödlich verlaufen, wie meine Beispiele von letztem Mal, der Kollege, der da in einer falschen Stadt gelandet ist und so weiter, Sie erinnern sich. In diesem Bereich können wir damit leben. Wenn uns auch die eine oder andere Peinlichkeit dabei nicht erspart wird, aber wenn das gewissermaßen angehoben wird in dem Bereich von Ideologien, die dann vor allem fanatisch und absolutistisch, fundamentalistisch vertreten werden, dann ist das natürlich sehr schlimm. Und dass ich jetzt hier einen weiten Bogen spanne vom ratiomorphen Apparat bis hin zu Ideologien, kann ich leicht damit begründen, dass ja alles, was wir Menschen tun, alles, woran wir glauben, alles, woran wir uns halten jeweils, ja letzten Endes auf ureigenen Erwartungen beruht, auf Projektionen, auf Hoffnungen, wobei wir bei unseren eigenen Hoffnungen bzw. Projektionen in Bezug auf ihre Konsequenzen nicht wirklich abzuschätzen in der Lage sind. Sie kennen den Witz, der Optimist glaubt, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben und der Pessimist fürchtet, dass der Optimist recht haben könnte. Jo, wir wissen nicht, ob die Welt und das Leben die beste aller möglichen ist, weil wir ja nicht alle möglichen kennen, sondern nur diese eine und auch immer unvollständig. Das habe ich, was ich heute präsentiert habe, ist also der Versuch zu begründen, und wir werden das zum nächsten Mal noch fortsetzen, der Versuch zu begründen, dass die biologische Evolutionstheorie angewendet werden kann auf das Problem, auf die Probleme der Erkenntnis, auf Probleme, die letzten Endes dann zu möglichen Lösungsansätzen alter philosophischer Fragen, wie die nach der Realität und so weiter führen können. Und das waren so einige der Hauptelemente, wir kommen noch auf andere zum nächsten Mal zurück, der sogenannten evolutionären Erkenntnistheorie, also eine Erkenntnistheorie, die davon ausgeht, dass der menschliche Erkenntnisapparat eben, wie der Ausdruck sagt, eine Folge der Evolution durch natürliche Auslese ist und nicht irgendwie vom Himmel gefallen ist. Das hat dann auch Konsequenzen für die Einschätzung anderer philosophischer Aspekte. Ich habe Kant vorhin am Rande erwähnt, seine berühmte Unterscheidung zwischen a priori und a posteriori wird uns dann zum nächsten Mal noch beschäftigen, ausgehend von der Frage, woher kommen bestimmte Erkenntnisse a priori, die unabhängig von allem gewissermaßen da sind. Auch dafür gibt es aus der Sicht der evolutionären Erkenntnistheorie eine Lösung. Zusammengefasst, zwei, drei Sätze noch. Unser Erkenntnisapparat ist uralt. Er hat sich bisher im Großen und Ganzen bewährt, so wären wir heute nicht da. Wenn wir alles falsch erkennen würden, dann gäbe es uns als Gattung nicht mehr. Dass der ein oder andere Verrückte, ganz salopp gesagt, auch die Welt völlig falsch erkannt hat, ist ja vorgekommen, aber der war dann nicht repräsentativ für die gesamte Menschheit. Aber dieses Erkennen der Wirklichkeit, wie es eben in unserem vorbewussten Rationalapparat zementiert ist, führt auch zu vielen Trugschlüssen, und zwar zunehmend immer dort, wo die Phänomene, die wir um uns herum haben, sehr komplex sind. Und daher noch einmal im Anschluss an das zum letzten Mal Gesagte, wir müssten eigentlich uns zurücklehnen, vorsichtig, wir sind uns nicht sicher, ob das wirklich so ist, warten wir ab. Und nicht Handlungen erzwingen, Veränderungen erzwingen, die da möglicherweise Konsequenzen haben, die wir in Wirklichkeit gar nicht wollten, die wir aber nicht im Vorhinein abschätzen konnten. So viel ungefähr also für heute. Wir sehen uns da wieder nächste Woche am Mittwoch. Sie kriegen dann noch weitere Unterlagen, Prüfungstermine, wie gesagt, 5. und 12. Juli. Die werden dann auch noch im Internet eingetragen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.